Ihr seid bei Queer Uferlos gelandet. Jetzt könnt ihr hören, was am anderen Ufer, oder gibt es überhaupt ein anderes Ufer? Auch das werden wir besprechen. Hier ist Fritz Letsch mit der Redaktion Queer Uferlos. Stelle ich heute den Florian Fell vor, aber das kommt gleich nachher, nach der Musik. They got fine, they got plenty to hold you up for days on end. Threaten your life, take your money, make run long. Ja, nochmal guten Abend. Fritz Letsch ist mein Name und gerade vorher war ich noch am Marienplatz bei Hiroshima-Gedenken und ja, eine kleine Runde, aber die wertvollsten Leute, die ich gerade so in München sehe, immer als große Runde und viele Bekannte und ja, auch Grußwort des Oberbürgermeisters. Die Bürgermeister für den Frieden sind ja als weiße Fahne am Rathaus hängend, für den Frieden mahnend und ICAN und IPPNW, die internationalen Pflegerinnen und Pfleger für den Frieden oder Physicians, je nachdem Ärzte und Psychologen, was alles dazugehört. Ja, aber jetzt sind wir hier. Florian Fell ist da, ein alter Kollege aus alter Zeit, auch früher schon mal in der Gegensprechanlage. In welchen Jahren war das, lieber Florian?
Oh, das ist ziemlich lang her, das ist über 20 Jahre her. Ich glaube, die ersten habe ich mit dir zusammengefahren und dann einige auch allein 2002. Und das war, glaube ich, im Zusammenhang damals mit den Protesten gegen die Sicherheitskonferenz, war eine der ersten, da erinnere ich mich noch ganz gut, weil da ein allgemeines Demonstrationsverbot verhängt wurde für ganz München, gegen das dann ganz massiv demonstriert wurde. Und dann einige Sendungen. Ich habe mir dann immer versucht, einen Gast, eine Gästin einzuladen, die einen Bezugspunkt zu einem bestimmten Thema hatte im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements. Oder aber auch so Dinge wie ein Vertreter von Slow Food einmal und eine Vertreterin einer Organisation, wie heißt sie wieder, der Tutte Tres, eine Hilfsorganisation.
Ich erinnere mich diffus, aber ja.
Aber es ist alles lange her und das hat mir damals Spaß gemacht. Ich habe das dann nicht weitergemacht ab 2008. Das war, glaube ich, die letzte Sendung, weil ich erstmal beruflich sehr eingespannt war und dann noch dazu im SUB, Schwulenkommunikations- und Kulturzentrum, in den Vorstand gewählt wurde damals. Sagen wir es, Notvorstand, ist aber eine längere und andere Geschichte. Und dann habe ich aber danach nicht wieder angefangen, sondern war eben sehr, sehr stark auch im SUB engagiert, 2 Jahre als Vorstand. Und dann habe ich mich nicht wählen lassen weiter, wegen der beruflichen und so weiter. Und dann war ich aber weiter noch abendverantwortlich und so weiter.
Und das ist jetzt lockerer geworden die letzten Zeiten. Und jetzt haben wir dich angesprochen, ob du nicht in der Redaktion von Queer Uferlos mitmachen magst. Und der gute Horst hat uns heute die Musikauswahl bereitgestellt. Und du bist schon zum ersten Redaktionstreffen gekommen.
Ja, richtig. Wir haben ja ein Projekt und das heißt, ja, dass diese Sendung in einer Zeit, in der kaum mehr, wage ich jetzt mal so zugespitzt zu behaupten, kaum jemand mehr noch lineares Radio hört, da hat der Podcast das übernommen und ich sehe mich selber auch so ein bisschen, als Podcast-Junkie und höre sehr viel unterwegs und so weiter. Und da denke ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vor allem diese Sendung in ihrem Format mit einer Stunde ohne Musik, dann vielleicht 40, 45 Minuten, hat eine sehr gute Aufmerksamkeitslänge für einen Podcast. Das heißt, man kann auch diese Sendung dann auch nochmal auf den üblichen Podcast-Kanälen dann nochmal zur Verfügung stellen, ausspielen lassen.
Meine Aufmerksamkeitslänge ist nicht so groß eigentlich. Also im Viertelstundenrhythmus bin ich besser unterwegs. Und ich hatte ja schon mal auch bei Radio Lora hier plädiert, dass wir vielleicht auch mal 20 Minuten Sendungen machen, aber das ist lange her. Und jede Redaktion hat halt eine Stunde zur Zeit. Ja, im Sub hängt gerade, also im Schwulenzentrum in der Müllerstraße 14, eine Ausstellung mit Fotos von Horst Mittelhoff, der Februar 25 gestorben ist. Aber uns wahnsinnig viele tolle Fotos von CSDs und von allen möglichen Aktionen um AIDS-Hilfe und gegen Gauweiler-Demonstrationen und was alles in diesen Münchner Zeiten da stattgefunden hat. Eine Riesenauswahl, die mit dem queeren Archiv jetzt verbunden ist. Und die Lisa Hirdes von der Plattform hat die Ausstellung jetzt neu aussortiert. Nochmal, was sie vorher gefunden hatte, die lernt in der Plattform diese Art von Kuratieren. Und wir hatten in der Bar Graf Rumfort eine größere Ausstellung und jetzt im Sub hängen nochmal etliche, eine andere Auswahl, also vor allem Münchner Bilder, nicht diese CSDs San Francisco, New York, die er mit seinem Freund Tommaso erlebt hat, der gute Horst.
Ja, und es ist nicht die erste Ausstellung, die wir durchgeführt haben. Das Forum hat, ich weiß nicht welches Jahr, es könnte 2004 gewesen sein, schon einmal in den damaligen Räumlichkeiten des Forum in der Müllerstraße, damals in so einem Art Garagenanbau, durchgeführt. Und das war eigentlich auch sehr, sehr verdienstvoll und schön, dass die so stattfinden konnte. Das ist eben wirklich eine Dokumentation, die sehr, sehr durchgehend und lückenlos ist dessen, was, schwulenpolitisch und aktivistisch in München stattgefunden hat und geleistet wurde. Das darf man gar nicht, kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
Und Horst war für mich immer das wichtigste Feedback, weil es nach jeder Sendung, die er mitgekriegt hatte, und er hatte, glaube ich, alle gehört, die ich gemacht hatte damals, hat er regelmäßig eine E-Mail geschrieben, was ihm dran gefallen hatte oder was nicht gestimmt hat oder was immer. Also es war immer ein Echo. Echo können wir uns auch wünschen. Wenn heute jemand zuhört und gerade sagt, da will ich auch mitreden, haben wir eine Telefonnummer. Du hast Horst auch gut gekannt?
Ja, ich habe ihn in der Halt kennengelernt, Homosexuelle Alternative, in der Friedrichstraße, in den Kellerräumen der ESG, der Evangelischen Studentengemeinde. Es gab damals keinen Sub. Aber aus den Leuten, die damals schon in der Halt aktiv waren, ganz verkürzt gesagt, und in der Rosa Freizeit aktiv waren, weniger, nicht um es gering zu reden, die vom VSG, haben sich zusammengetan und in einigen langen Vorbereitungstreffen da ein Konzept entwickelt für ein richtiges Zentrum, was möglichst jeden Tag geöffnet ist. Ein ganz niederschwelliges Angebot da anbietet durch ein Café, aber sozusagen dann ganz ohne innere Schwelle zur Beratung, weil dann ein Beratungsdienst am Abend jeweils vorhanden sein sollte und so weiter und ein Infodienst und so weiter. Das waren diese Anfänge und das war 1986. Und damals begann eben die Gründungsgeschichte des SUB. Und da habe ich eben Horst in der Halt kennengelernt. Wir haben uns öfters unterhalten. Mir kam er damals ein klein wenig arrogant vor, weil er sozusagen dabei war und mir so klar machte, ich bin ein Anfänger, was nicht ganz stimmt. Ich habe ja schon in Passau so eine Gruppe mitgegründet. Und jedenfalls aber später haben wir uns dann ein bisschen aus den Augen verloren. Und jetzt die letzten Jahre habe ich ihn dann immer wieder doch im Sub gesehen und wir sind ins Gespräch gekommen und wir waren sozusagen da so unterhaltungsbekannte Freunde sozusagen. Und er hat mir natürlich auch einiges aus seiner Biografie erzählt, dass er geboren wurde in Nürnberg, glaube ich, 1943.
Bei Nürnberg oben in Altdorf.
Oder auch die letzte Phase des Zweiten Weltkriegs sogar noch mitbekommen hat. Und auch Bombennächte und so weiter.
Also im Keller.
Also ganz, nicht wenig.
Und dann ist er da, die Eltern sind dann nach München geflüchtet, weiter. Und weil Nürnberg war ja auch etliches zerstört. Und Gräfelfing-Planegg war dann so seine Heimatgegend. Germering war er in verschiedenen Orten. Später auch noch, nachdem er so in so einem Barackending da aufgewachsen war, damals mit Apfelbäumen rundherum. Es muss zwar idyllisch, aber ärmlich gewesen sein. Aber er hatte viele so Erinnerungen. Die Familie hat allerdings dann nicht akzeptiert, wie er denkt und lebt. Und dann hat er da ziemlich gebrochen und hat mit seinem älteren Bruder überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt auch. Ja, nehmen wir noch ein Thema oder gehen wir in die nächste Musik schon?
Jetzt würde ich sagen, gehen wir ach, vielleicht noch ganz kurz zum Horst. Er hat da sehr offen über diese Geschichte auch gesprochen. Mhm. Und dass man, ich weiß nicht, wie präsent das ist, ein Aufwachsen als schwuler Jugendlicher in den 60er Jahren, das war ein vollkommen anderes als heute. Das war noch unter der Strafdrohung des Paragraph 175 in seiner von den NS-Regime verschärften Form und die gesellschaftliche Akzeptanz war gleich null. Also das war ja auch eine Zeit bis 1972, bis zur ersten Entschärfung oder bis 1972, als meinetwegen auch zum Beispiel Frauen noch ihren Mann um eine Unterschrift bitten mussten, wenn sie arbeiten wollten. Also es war eine vollkommen andere Zeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Kräfte hier in Deutschland gibt, die dahin zu dieser guten alten Zeit zurück wollen. Ich befürchte es manchmal, aber so allgemeinpolitisch möchte ich jetzt hier gar nicht werden.
Also so wie der Kanzler denkt, sind es eher die 50er Jahre, glaube ich. Wobei er da auch nicht viel Erinnerung haben kann, aber
die bleierne Zeit.
Ja, und das große Schweigen über die Nazi-Geschichten. Und weil ja überall Nazis irgendwo in den oberen Ämtern wieder waren.
Naja, das Prinzip der Nahtlosigkeit fast schon. Gut, einen konnten sie nicht halten, das war der Herr Klopke, Kommentator der Nürnberger Rassengesetze, aber viele andere.
Als Mitarbeiter von Herrn Adenauer.
Ja.
Ja, aber jetzt geben wir uns eine Musik, denke ich, und dann schauen wir mal, was in Berlin passiert war. Das erinnert natürlich auch nochmal an die Geschichte in Berlin.
Ja, das war natürlich für alle, die sich selber zu einem queeren Personenkreis rechnen, ein Riesenschock. Selbst mein Bruder, der sich so ein bisschen schwer tut mit meiner Queerness oder Schwulsein, hat mir geschrieben über Streamer, das ist ja schlimm, das muss ja für dich heftig sein. Und das ist es auch. Das ist eine Mischung aus ein bisschen Verdrängen und das von sich schieben. Und auf der anderen Seite natürlich zu sehen, da ist eine Bedrohung vollkommen ganz real. Und es gab ja nicht nur diesen Fall, sondern es gab ja war das in Dresden oder Leipzig, ging ein schwules Paar, das war dann ein rechtsextremer Täter vor ein paar Jahren und solche Dinge. Mhm. Also es ist eine reale Bedrohungslage und das Wichtigste ist halt, dass man dann genau jetzt in so einer Situation Sichtbarkeit zeigt und darauf möchte ich hinaus und eben Mut macht. Ich weiß nicht, ob es unsere Sendung schafft, hier Mut zu machen, aber ich kann nur dazu aufrufen, sich jetzt nicht zu verstecken, weil es macht es der Gegenseite leichter und damit erreicht sie das, was sie tendenziell eher, was sie will, in Anführungszeichen, wobei ich Zweifel habe daran, dass die überhaupt etwas Bestimmtes wollen, ob das nun das von Seiten von Rechtsextremisten oder Islamisten ist.
Ich denke, also was mir bei dem heutigen Urteil und diesem Täter, er kam ja nicht zu Wort oder es kam auch nichts über die Motivation rüber. Was dieser Hintergrund ist, was einen Menschen, der sicher irgendeine Persönlichkeitsstörung oder sowas hat, aber wer ihn befähigt, wer steckt dahinter, ihn aufzurufen oder so eine Opfergruppe zu suchen, eine Gruppe zu finden, die er stören muss?
Das ist eine gute Frage, über die ich mir schon Gedanken gemacht habe.
Und das mit Mord.
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Und es ist ja immer die Rede von den sogenannten Einzeltätern. Und wahrscheinlich stimmt das sogar, dass es sozusagen, wie sagt man so flapsig, turboradikalisierte Leute sind. Aber die wirklich, es gibt natürlich Hintermänner, und das sind aber nicht welche, die dann sozusagen direkt einen Auftrag geben, sondern über die sozialen Medien, über Telegram-Gruppen, über alle möglichen Kanäle, über bestimmte, es sind bei längst nicht alle, aber einige wenige Moscheevereine oder ähnliches, Gruppen, die dann wirklich indoktrinieren in diese Richtung. Und so hat es wohl bei diesem Täter auch begonnen, mit einer Indoktrination, einem Gefühl von Sinnlosigkeit und jetzt fromm werden zu müssen, und so weiter. Und er hat es ja dann auch, das wurde heute berichtet, auch bekannten Freunden gegenüber gesagt, sie leben nicht richtig, weil sie nicht ausreichend beten oder nicht, sich nicht an die Speisevorschriften halten. Er ist ja richtig, hat dann noch agitiert. Und das war dann letztlich das Ergebnis. Darüber weiß man aber dann sehr wenig, wie er dann wirklich dazu gekommen ist, diese Tat zu begehen und diese schreckliche, wo diese Frau und mit ihrer zweijährigen Tochter dran ermordet wurde.
Ja, natürlich weit abseits, also so weit kann man gar nie absichern, aber der CSD in Berlin war halt dann aufgelöst worden und alle Leute nach Hause geschickt, ohne dass man zuerst genaueres wusste. Und ja, dann der Täter wieder mal erschossen, also da kriege ich immer dann so komische Gefühle, was ist die Inszenierung an der ganzen Sache? Ist es tatsächlich so, ja, auch wie beim Münchner Olympia-Attentat, das ja gerade auch 10 Jahre her ist. Ja, der Täter erschossen und dann hat man aber in München noch dazu lange, jahrelang so getan, als wäre es ein Amoklauf gewesen. Und es war ganz klar, Jahrestag von Breivik, von diesem mörderischen rechten Rechthaberei.
Er hat sich ja auch auf Breivik bezogen, ähnlich wie andere Attentäter, die mit der gleichen Motivation, zum Beispiel in Christchurch war das, glaube ich, in Neuseeland.
Ja.
Glaube ich, weiß nicht, ob das der Jahrestag war, aber auch da
war
ein direkter Bezug sozusagen und da noch mit laufender Handykamera und Streaming und solche Dinge. Und
das ist so eine komische Heldengedenkgeschichte der Rechten.
Richtig.
Die sich da komischerweise mit den Islamisten in ihren Morden treffen.
Wobei es da gefährlich ist, sozusagen da so von einer Art Verwandtschaft im Geiste zu sprechen.
Naja, mörderisch,
mörderisch ist beides.
Ist beides, ja. Mhm. Und die Frage ist natürlich, also wir hatten in München ja ein sehr schönes Gedenken am Marienplatz dann. Warst du auch da?
Nein, an dem Abend, das war der 27.
Ja.
Da war ich schlicht und ergreifend nicht aufmerksam genug, mir diese Information zu holen.
Okay.
Die hat mich nicht erreicht letztlich.
Ja.
Sonst wäre ich da auch hingegangen.
Ja, und ich denke, es wird noch eine Notwendigkeit, dass sich unsere queeren Szenen einfach besser vernetzen und vielleicht auch mal dafür sorgen, dass wir ein gemeinsames Portal in der Stadt München haben. Also nicht nur einzelne verschiedene thematische E-Mail-Listen oder Signalgruppen, da gibt es ja schon etliches, sondern wie kommen wir tatsächlich zu einem breiteren Portal? Weil auch das Sub hat ja nur seine eigene Geschichte, das Letz macht sein eigenes, Letra hat die Frauenthematiken, Kofra, die nicht-lesbischen Frauen der Thematiken. Also es gibt so vieles, aber es ist wenig vernetzt. Und das wäre ja für mich so eine der Aufgaben von Queer Uferlos und unserem möglichen Podcast dann, dass wir auf diese verschiedenen Sachen hinweisen.
Ja, es gab es früher sogar mehr, so Vernetzungstreffen.
Ja.
Es gab das sogenannte TMS in den späten 80er Jahren.
Das Treffen der Münchner Schwulengruppen.
Richtig, ja. Und aus dem heraus ist mit anderem, unter anderem auch der SUB, das Schwule Kommunikations- und Kulturzentrum, entstanden.
Und es ging über München hinaus. Es Richtig, wurden ja. dann ja auch die CSDs in Bayern, die haben irgendwann mal rotiert, also zwischen Augsburg, Regensburg, Nürnberg und München, bis es dann in jeder Stadt selbstverständlich wurde. Und dieses Jahr sind wir ja bei 50 CSDs in Bayern.
Ja.
Also ganz viele sind noch. Ihr findet sie im Internet auf csd-termine.de. Und da kann man Bayern anklicken und dann sind auch alle noch zu sehen, die jetzt im August laufen. Ich habe gerade keinen, Wolfratshausen habe ich, glaube ich, irgendwie noch gehört. Wenn das nicht schon gleich am Samstag ist wahrscheinlich, also wahrscheinlich samstags jeweils, findet ihr viele CSDs noch in Bayern.
Das ist richtig, du hast gesagt, dass eben schon in den Großstädten dann vor allem regelmäßig CSDs stattfanden, Augsburg, München, Regensburg. Und das, was ja jetzt dazu kommt, sind die Kleinstädte.
Ja, in Niederbayern gibt es eine schöne Plattform, wo die Städte zusammenhalten. Und in Eckenfelden war der erste CSD mit 300 Leuten, wo der CSU-Bürgermeister gesagt hat, und diesen Termin nehmen wir jetzt in unseren Festkreis der Stadt Eckenfelden auf. Ebenso in Freising der erste CSD dieses Jahr. Also zum ersten Mal dort mit 1500 Leuten, einem Chor. Die Bürgermeisterin hat auch sofort davon gesprochen, dass das jetzt eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Und es war ein richtig schönes, großes Fest in Freising.
Ja, das hat eine große Intensität erreicht, aber es war nicht der erste. Wir waren gemeinsam 2004 auf dem CSD von Altötting.
Nee, ich meine in Freising war es
der erste.
Ja, klar. Ja, Altötting ist der 2004 der einzige geblieben, meines Wissens bisher, mit Claudia Roth und meiner Buchvorstellung damals, mein Ketzerbrevier.
Richtig, und dann ging es, glaube ich, in Bayern zumindest weiter, in der nächsten Kleinstadt Lindau, ich glaube, das war 2005.
Am Bodensee, ja.
Der Insel. Und dann schließlich, das weiß ich, ob das 6, 7 oder 8 war, in Bad Tölz, das war auch sehr gelungen.
Da hat der Josef früh angefangen mit dem Peter dann einen wunderbaren Stammtisch und Sommerfeste zu machen. Und Bad Tölz ist ja so, ja, im Süden von München eine, wie groß ist es wohl?
Ich schätze mal 20.000, sowas in der Größenordnung.
Ja. Aber hat eine schöne ländliche Szene, ja. Mühldorf hat auch einen Stammtisch, weiß ich, und Neuötting hatte einen Stammtisch. Es gab schon noch so verschiedene Treffen und Landsberg gibt es jetzt eine junge, queere Gruppe. Also, und ja, es gibt ja seitdem diese ganze Vorbereitung des Aktionsplans gelaufen ist, einen queeren Aktionsplan für Bayern zu fordern, der ja jetzt tatsächlich auch vom Kabinett sogar beschlossen ist, allerdings nur mit den Mitteln, die bisher sowieso schon in der Förderung von Aufklärung ist, standen. Und es gibt allerdings jetzt auch Beauftragte für die Jugendberatung. In allen Bezirken hat es geheißen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Schritt, aber es hat auch lange gedauert.
Verdammt lang. Und wir hätten noch viel mehr Ideen, was in Bayern alles passieren muss. Und es muss ja in der Umsetzung dieses queeren Aktionsplan, wenn er denn tatsächlich jetzt verwirklicht wird, Aiwanger war ja dagegen und wollte es nicht im Koalitionsvertrag haben. Aber es geht ja darum, dass sämtliche Polizeidienststellen, sämtliche Leute im Knast, in Justizvollzug rauf und runter und in allen staatlichen Stellen gelernt wird, was es heißt, queeres Leben und diverses Leben tatsächlich zu fördern und dafür zu sorgen, dass keine Diskriminierung besteht, was ja längst eigentlich im Gesetz steht.
Das ist richtig. Stichwort Polizei, das ist auch eine Entwicklung, die ist nicht zu unterschätzen. Darf man nicht unterschätzen, nämlich, dass es ja wirklich noch ein ganz schwieriges Thema war für schwule Männer, aber auch lesbische Frauen, die Gewalt erfahren haben, zur nächsten Polizeistation zu gehen und das anzuzeigen, weil sie dort, und zwar möglicherweise zu Recht, befürchten mussten, dass ihnen nicht geglaubt wird oder dass sie schlecht behandelt werden oder dass sie dann wohl nicht mehr nach dem Zweiten Weltkrieg auf einer rosa Liste landen oder Ähnliches. Darüber haben wir ja mal im Forum gearbeitet, mit der Thematik, dem Bienlein.
Und da ist nochmal Arbeit nötig, denn die Polizei ist jetzt selber dran gegangen und ist dabei, eine Ausstellung zu gestalten zur eigenen alten Homosexualitätsfeindlichkeit und Verfolgung, wo also Kommissar Bienlein wieder vorkommen müsste. Und natürlich auch die Frage, was steht denn da irgendwo in Archiven und in alten Akten?
Und da hat aber auch das Sub, ich weiß nicht, warum ich heute so viel über das Sub rede, aber in der frühen Zeit.
Es ist eine lange Wirkungsstätte.
Der erste festangestellte Mitarbeitende im Sub war Manfred Edinger. Später hat er eine psychoanalytische Ausbildung gemacht und ist niedergelassener psychologischer Psychotherapeut geworden und so weiter. Aber er war sicher, ich weiß nicht wie viele Jahre, ob das nun 8 Jahre oder so etwas, festangestellte erste Kraft mit einer Regelfinanzierung im SUB und hat dort das sogenannte AGP, die Abkürzung bedeutet Antigewaltprojekt, aufgezogen.
Das heute das waren, Strong heißt.
Ja, und das war eben ein wirklich großer Schritt, weil da auch dann tatsächlich die Kooperation in Gang gekommen ist. Man hat sich kennengelernt und wenn man mal an einem Tisch sitzt und sich wirklich Auge in Auge unterhält und also nicht, man müsste also nicht gleich, nicht erst, wenn man zusammen irgendwas, eine Mahlzeit einnimmt, das ist natürlich noch verbindender, aber allein die Sache, dass man das gesehen wird auf beiden Seiten, das sind Menschen. Die
es gab ja eine deutschlandweite Tagung der queeren Archive in München, als wir den Jahrestag von 1934 hatten neulich. Von der Verschärfung des Paragraph 175 und dem Röhmputsch und der Nacht der langen Messer. Und ja, das waren so die Stichworte der Nazis auch oder aber auch ihrer Gegner. Da sind über 100 Leute umgebracht worden in jener Nacht im Juli, Anfang Juli 1934. Und da hat sich der Münchner Polizeipräsident, der also nicht zu verwechseln ist mit dem bayerischen Polizeipräsidenten, München hat noch einen eigenen, hatte ja früher auch eine eigene Polizei. Der Münchner Polizeipräsident hat sich für die damaligen Untaten der Polizei entschuldigt. Bei dieser großen Feierstunde im Rathaus zur, ja, die erste Razzia war am 20. Oktober, da werden wir wieder am Bodendenkmal gegenüber der neuen Synagoge sein. Und ja, daran denken, wie viele Leute damals im KZ gelandet sind.
Ja, haben
aber
wir
sind
auch einen
überhalb
Mitstreiter, den Albert, der jetzt leider jetzt in Pension gegangen ist, der das Archiv in Dachau geleitet
aber
hat.
Aber immer noch fleißig.
Wir haben zuletzt im NS-Dokumentationszentrum auf einer Tagung letzte Woche.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles...
Tonstörung bei LoRa ist ja unglaublich.
Damit wir weiter senden können, brauchen wir eure Unterstützung.
Weitere Infos im Internet unter lora924.de.
Ja, weiter geht's mit.
Ja, vielleicht nochmal eine kleine Rückblende auf die Gedenkveranstaltung auf dem Marienplatz am 27. Juli. Ich möchte da gerne zitieren. Da gibt es einen ausführlichen Blogbeitrag auf der Seite des SUB. Und ich zitiere kurz Leonie, also von Strong. Schließlich beschrieb in ihrer Rede, dass es jetzt darauf ankomme, zusammenzustehen. Anführungszeichen, Zitat, so ein Angriff richtet sich gegen uns alle. Der CSD ist nicht nur eine Party, sondern immer auch Kampf und Zeichen gegen Diskriminierung und für queere Rechte. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt zusammenrücken, uns gegenseitig stützen. Ich würde das ergänzen, also Ende des Zitats, ergänze das gegen uns alle, das muss man... verstehe ich so, gegen uns alle, nicht nur queere Personen, sondern gegen die offene Gesellschaft. Ja. Die soll destabilisiert und gespalten werden. Und das darf nicht gelingen.
Weil wir ja alle in deren Augen ja immer falsch leben.
die ganze Gesellschaft lebt in deren Augen falsch, ja. Zum größten Teil in den Augen Rechtsextremer und sonstiger Extremisten.
Aber Sie sehen es nicht als einen kapitalistischen Fehler, sondern einen gegen Ihren Glauben. Und das ist natürlich religiöser Wahn auch. Also wenn ich meine, ich muss andere unter meine Religion zwingen, und das erleben wir ja auch auf anderen Ebenen. Es wäre fast eine Überleitung auf das Buch von Norbert Reck.
Was ich nicht vollumfänglich besprechen kann.
Nein, nur mal andeuten.
Ich deute es gerne an. Vielleicht sprechen wir ganz kurz über Norbert Reck, wer das eigentlich ist überhaupt.
Ja, ein Autor, den wir beide aus alter Zeit kennen, der gelegentlich auch beim Bayerischen Rundfunk schöne Sachen beigetragen hat, auch Wort zum Sonntag und sowas.
Vollkommen richtig. Norbert Reck, geboren 1961, ist Doktor der Theologie und inzwischen freier Autor und Übersetzer, war lang Redakteur, verantwortlicher Redakteur bei der internationalen Zeitschrift Concilium. Er ist also sehr, sehr aktiv in dem Bereich Christsein und Homosexualität und hat jetzt ist dieses Jahr rausgekommen, kann das sein?
Nee, schon länger.
2024.
Du musst.
2024 sein neuestes Buch herausgebracht. Kein anderes Ufer. Und mit dem Untertitel Die Erfindung der Homosexualität und ihre Folgen, Anstoß zu einer notwendigen Debatte. Und er nimmt, wie sagt man verkürzt gesagt, diese Kategorisierung und diese Abstraktion aufs Korn. Letztlich, dass man eben Menschen einteilt. Er vergleicht das auch mit Nationalismen zum Beispiel. Er bringt da das Beispiel Bosnien, wo man dann nur noch von Kroaten, Serben und Bosniaken gesprochen hat, aber nicht mehr von den individuellen Menschen. Obwohl die natürlich gerade auch in Sarajevo gab es auch viele Serben, die dort während der Zeit des Beschusses gelebt haben und ganz normal mit ihren nicht-serbischen Nachbarn zusammen gelebt haben. Mhm. Von dem mal abgesehen. Und dann, er behandelt jetzt erst einmal fast schon wissenschaftlich die ganze Sache, indem er die ganzen biblischen Texte durchgeht, von Sodom bis Paulus. Den Begriff der Sodomie erläutert mit Sodom und Levitikus in jüdischen Schriften und so weiter. Und weil Sodomie hieß ja, homosexuelle Handlungen im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit.
In der katholischen Kirche.
Ja, oder auch im Strafrecht, im Codex Criminalis Carolina von 1500 noch was, wo auch drin stand, eben wer wieder natürlich Sodomiterei betreibt mit gleichem Geschlecht oder mit Tieren, wird durch das Feuer bestraft.
Wobei die Geschichte von Sodom und Gomorra ja eigentlich der schlechte Umgang mit Fremden war.
Richtig.
Übergriffige.
Das wird dann auch erläutert und so weiter, dass die das Haus ja belagern in dieser Bibelstelle. Aber das wird natürlich immer noch verwendet. Mhm. Es war heute eine ganz interessante Sendung.
Wenn man jetzt den Umgang mit Fremden vom Herrn Dobrindt nehmen würde, würde ich eher an Sodom und Gomorra denken.
Ja, gut.
Ein schlechter Umgang mit Fremden.
Das ist ja diese Abgrenzung. Und da ging es ja sozusagen um das Begehren, die Forderung, diese Gäste darf ich sexuell missbrauchen, ungestraft. Das ist ja sozusagen der Kern dieser Erzählung, wenn man so will. Und aber heute Mittag im Tagesgespräch auf Bayern 2 ging es um die nicht eingetragene Lebensgemeinschaft und Ehe für alle. Und es war erstaunlich, einerseits, wie viel positive, aber auch differenzierte Anrufe da in die Sendung reinkamen. Und aber einer hat wirklich das gesagt, er fühlt sich berufen, gegen die Homosexualität zu sprechen und zu überzeugen, damit, und das macht er für alle, damit die nicht in die Hölle kommen.
Ja, das ist wieder religiöser Wahn, weil die Hölle eigentlich sogar vom Papst mal abgeschafft war.
Und dieser Herr,
weil keiner sie tatsächlich beweisen kann.
Dieser Anrufer, ich weiß nicht wie alt, vielleicht zwischen 50 und 70 irgendwas von der Stimme her, nicht gesagt, war eben katholischer Christ und nicht etwa Islamist.
Sie halten sich für päpstlicher als den Papst, weil das auch Ratzinger klar machen musste, es kann keine ewige Verdammnis geben, wenn wir einen guten Gott denken. Dieser mittelalterliche Höllenwahn ist einfach immer noch präsent. Und das ist bitter.
Ja. Und weiter behandelt Norbert Reck in seinem Buch das Kapitel auch Entstehung der Schwulenbewegung, Identität und Begehren und so weiter.
Und du musst mit dem Mund am Mikrofon
noch
bleiben.
Näher jetzt
bleiben. Oder genau. Das Buch vor Augen halten.
Dann zitiere ich jetzt aber auch nichts weiter aus dem Buch. Ich sage nur, nach den ersten Kapiteln, die ich hineingelesen habe oder die ich sogar auch vollständig schon gelesen habe, sage ich, sehr lesenswert.
Ich denke, dass es wert ist, den Norbert Reck mal einzuladen. Und vielleicht bringt er sogar seine Gitarre mit und singt seine kirchlichen Lieder.
Ja, das war 1998 und ich kann mich auch das noch als viel früher erinnern, nämlich in der Halt, im Keller der evangelischen Studentengemeinde in der Friedrichstraße, gab es immer wieder so Norbert Reck-Abende, wo er dann mit der Gitarre kam und dann sehr viel coverte und so weiter und aber auch eigene Sachen vorgetragen hat. Also coverte, weiß ich was, Georg Kreisler, glaube ich, die Daumen vergiften im Park und solche Sachen, aber auch eben ganz eigene, schöne Sachen und die auch sehr schwulenpolitisch waren oder auch so waren, wie jetzt hier auf der CD, jetzt mir ist so kirchlich, ist zum Beispiel das Lied Fieber am Sendlinger Tor, wo er letztlich auf die letzte U-Bahn wartet und dann guckt, wen kann er da noch irgendwie erjagen.
Aha.
Weil er jemand braucht.
Ja.
Und das ist dann ziemlich explizit, was er will.
Ja. Vielleicht wäre es auch einen Geschichtsabend im Sub wert, wenn wir im Oktober, ich glaube 4. Oktober ist ein Sonntag, also immer am ersten Sonntag im Monat gibt es und am dritten Sonntag im Monat gibt es Kaffee nachmittags um 3 im Sub.
Genau.
Und am ersten Sonntag machen wir jeweils ein Treffen der Geschichtsgruppe, die sich über die alten Zeiten unterhalten oder Materialien aus alten Zeiten anschauen, was in der Bewegung gewesen ist. Zusammen auch mit dem Queeren Forum natürlich. Um in alte Geschichten einzusteigen und uns die Zeit zu nehmen und vielleicht sogar einen Abend danach zu gestalten, das wäre natürlich eine Einladung an den Norbert, die wir jetzt mal gelegentlich weitergeben.
Das wäre eine ideale Kombination für einen Live-Podcast, was das Thema Podcast ist, den man dann hier auch unter Umständen als eine Sendung auch mal vorproduziert ist.
Lora München auf der 92.4. Unbequem, kritisch und frei.
Und voller Amore.
Ich darf noch ganz kurz etwas nachtragen zu dem Buch von Norbert Reck, nämlich so ein bisschen bibliografische Angaben. Das Buch ist im Matthias Grünewald erschienen und hat einen Umfang von inklusive Register und Literaturverzeichnis von 170 Seiten und kostet 20 Euro. Bemerkenswert ist, der Anmerkungsapparat und das Literaturverzeichnis und das Stichwortverzeichnis hat das Niveau einer wissenschaftlichen Ausarbeitung. Und daraus ist auch das Buch letztlich entstanden, nämlich aus einem Vortrag, den Norbert Reck in Rijeka in Kroatien halten konnte. Das ist eine ganz stark erweiterte Version dieses Vortrags und die damaligen Organisatoren dieser Tagung haben ihn, der Name fällt mir gerade nicht ein, haben ihn auch dazu überredet, das eben auszubauen. Das ist letztlich die Geschichte dieses Buches. Also es ist auch ein bisschen Grundlagenlektüre.
Ja, und es wird die Bibel wirklich dann von dem schlechten Verdacht reinigen, hoffe ich.
Ja, es reinigt natürlich nicht die Personen, die in dieser herkömmlichen Anführungszeichen christlichen Lesart Sodom und Gomorra als eine Strafe mit Schwefel und Feuer gegen die Lasterhaftigkeit sieht, das aber noch im katholischen Katechismus so vorhanden ist.
Ja, ja. Ja, und in diesen Engeln da am Marienplatz, diese Dämonen, die da bekämpft werden um die Mariensäule herum, das sind alles diese mythologischen Storys, was das Mittelalter daraus gemacht hatte, die Sündenangst, die dann mit schlechtem Wetter und böser Ernte und sonst was bestraft wird. Wir müssten ja heute noch annehmen, dass unsere Sünden, wenn wir an die Sünden glauben, dieser Ort und nicht an die Amore dahinter, uns das Klima versauen.
Ja, was mich da auch immer wieder erstaunt hat, ist diese Konzentration auf Texte des Tanach, der hebräischen Bibel. Mhm. Die ist ja nicht abgeschafft worden durch das Neue Testament, eben durch die Evangelien. Aber auch das, wenn man rein die Evangelien sieht, steht da zu diesem Thema nichts. Ich bin jetzt aber kein Theologe, ich möchte mich da gar nicht herausstellen.
Und wir müssten bei unseren islamischen Freunden mal nachfragen, was davon in den Koran geraten ist, wo ja ganz viele biblische Geschichten auch einschließlich Jesus und Maria aufgenommen wurden.
Ja, das ist ja heute der Stand der Forschung, dass der Prophet Mohammed da auch letztlich beeinflusst war durch ein vermutlich auf, das ist aber jetzt linguistische Spezialität dann schon, durch ein syrisches oder assyrisches Gebets- und Bibelbuch, Religionsbuch, wie auch immer, angeregt wurde.
Das wäre jetzt eigentlich auch noch eine ganz wichtige Sache. Also gerade noch mal unsere sämtlichen zugewanderten Mitbürgerinnen zum Radio Queer Uferlos einzuladen und nicht nur die diversen Frauen, die wir da noch brauchen in der Mitarbeit aus den verschiedenen Ebenen und Ecken. Und wir müssen uns einfach besser organisieren. Und unsere amerikanischen Freunde haben das ja auch schon notwendig und tun das auch ganz regelmäßig. Wir haben gerade noch 3 Minuten aufs Ende zu.
Okay, weil das ist nämlich ganz wichtig auch für diesen Zusammenschluss, für das Zusammenstehen, um das es ja auch geht, im Hinblick darauf, nicht nur für diese Gesellschaft, sondern auch für die queere Community, dass Menschen für sich selbst sprechen. Und queere Leute, das heißt Männer, Frauen, schwul, lesbisch, bisexuell und alles dazwischen und außerhalb, deswegen sagt man ja queer kritisiert übrigens auch diese Abkürzung LSBTI und so weiter, weil das ja auch schon wieder Schubladen und Kategorien bildet.
Das war eine Zeit
und die Graustufen, die wieder verloren geht. Deswegen hat man das Plus, am Ende zugefügt. Nee, aber Menschen müssen sich selbst sprechen. Und Norbert Reck schreibt ja auch an einer Stelle, er spricht jetzt nur über die christliche Geschichte und Perspektive auf das Thema im Lauf der Geschichte und aus biblischer Perspektive und so weiter und theologischer Perspektive und sagt, er schreibt ausdrücklich nichts zur jüdischen Rezeption von Homosexualität und Queerness, weil das sollen die Leute selbst machen und auch für sich sprechen. Das fände ich natürlich wirklich spannend.
Ja, aber die Wirkung auf unsere Kirchen.
Wir können nicht über andere und Dritte sprechen. Ja. Man muss die Leute selbst zu Wort kommen lassen. Deswegen wäre es so wichtig, hier noch auch Leute viel diverser zu machen.
Ja. Und wir bieten bei Queer Uferlos, also wenn jemand Lust hat einzusteigen, das Redaktionstreffen ist am 4. Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Sub, hinten im Gruppenraum 2 sitzen wir ruhig und gemütlich. Ihr holt euch vorne ein Getränk und setzt euch zu uns. Und wir machen Workshops, was es alles braucht, Radio zu machen, zu recherchieren, Leute zu finden, einzuladen ins Studio. Das hier im Studio zu lernen, zum Beispiel mit dem Günter Bauer, der uns heute wieder die Technik gemacht hat. Und ja, alle sind herzlich eingeladen, mitzumachen und mitzureden.
Und es ist leichter, als man glaubt. Ja. Nur Mut kann ich auch insofern sagen.
Genau. Du bist jetzt auch erleichtert.
Ja, ich habe so lange kein Radio mehr gemacht. Das war dann schon etwas, ich war dann schon etwas aufgeregt.
Und hast hoffentlich Lust, demnächst eine Sendung vorzubereiten.
Ja, warten wir mal auf Feedback ab.
Ja, schauen wir mal. Und dann lassen wir uns jetzt vom Günther die letzte Musik hineinspielen und dann verabschieden wir uns. Am besten gleich. Und Ja, ich war Fritz Letsch für euch heute.
Und ich bin Florian Fell und wünsche einen schönen Abend.
Und Günther sagt, ich bin's immer noch, aber wenn ich rausgehe, hört er mich nicht mehr.
Ja.
Danke, Günther, und Gruß an Lotte da draußen.